Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Qualitätsmanagementsysteme. Qualitätsmanagementsysteme, Teil 9, zweiter Abschnitt, Dokumentation. Schauen wir uns nun den Aufbau eines Qualitätsmanagement-Handbuchs genauer an. Und um den Aufbau eines Qualitätsmanagement-Handbuchs besser zu verstehen, wollen wir hier drei Teile unterscheiden. Den ersten Bereich, den wir uns anschauen werden, ist der grundsätzliche Inhalt, die grundsätzliche Gliederung, so kann man das vielleicht ausdrücken, eines Qualitätsmanagement-Handbuchs. Dieser Teil wird oder ist mal standardisiert worden in einer DIN ISO-Norm, die wieder zurückgezogen worden ist. Ich weiß nicht, warum sie zurückgezogen worden ist. Ich kenne auch die Gründe nicht. Aber wir können festhalten, diese inhaltliche Gliederung, die gilt nach wie vor. Da ist eigentlich nichts falsch dran gewesen. Und die können wir hier als generische Grundlage heranziehen an der Stelle. Ja, beginnen wir also mit dem ersten Teil des Inhalts, das ist Bezeichnung, Zweck und Anwendungsbereich. Hier soll zunächst erstmal benannt werden, um welches Unternehmen und welche Organisation handelt es sich überhaupt, auf den dieses Handbuch angewendet wird. Es beschreibt sehr rudimentär, Sie sehen, das ist vielleicht so wie eine wissenschaftliche Arbeit auch zu sehen an der Stelle, dass sozusagen so eine Art Gang der Handlung hier beschrieben wird. Es wird also hier kurz aufgezeigt, kurz skizziert, aus welchen Elementen sich das Qualitätsmanagementsystem zusammensetzen soll. Und es zeigt natürlich vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig, auf welche Bereiche des Unternehmens, der Organisation dieses Qualitätsmanagement-Handbuch angewendet wird, Anwendungsbereich, und auf gerade welche nicht. Da können Sie natürlich fragen, warum ist das so wichtig? Denken Sie einfach nur an die Otto-von-Guericke-Universität an dieser Stelle. Wir machen viele Festlegungen, zum Beispiel den Studien, Jahresablaufplan und ähnliches. Und dann treffen wir Festlegungen. Und die gelten für alle Fakultäten außer der medizinischen Fakultät. Und genau solche Bereiche, dass man sagt, ja, also wir legen für sehr viele Bereiche, für sehr viele Abteilungen, für sehr viele Werke oder was auch immer, ein Qualitätsmanagement-Handbuch fest oder beschreiben damit ein Qualitätsmanagementsystem, wie es dort eingesetzt werden soll. Aber für bestimmte Bereiche gilt es eben genau nicht. Und das muss hier sauber dokumentiert. Auf was kann man das anwenden, was hier beschrieben wird in dem Handbuch? Und auch bitte schön, was genau nicht. Das ist also der erste Abschnitt, den wir hier haben. Der zweite Abschnitt ist das Inhaltsverzeichnis. Da können Sie natürlich sagen, warum ist das Inhaltsverzeichnis so wichtig? Zunächst ist es natürlich wichtig, wir brauchen ein Inhaltsverzeichnis. Warum ist ein Inhaltsverzeichnis wichtig? Gerade in sehr, sehr großen Dokumenten hilft natürlich das Inhaltsverzeichnis, durch das Qualitätsmanagement-Handbuch zu navigieren. Also das auch zu finden, wo man genau hin will, was man genau sucht an der Stelle. Und wenn man das sich mal vor Augen führt, dann stellt man fest, dass das Inhaltsverzeichnis gar nicht so trivial ist, wie man vielleicht zunächst vermutet. Es ist nicht einfach so, dass ich vielleicht, wenn Sie intelligent mit einem Textverarbeitungssystem umgehen können und sagen, naja, das Inhaltsverzeichnis meiner wissenschaftlichen Arbeit lasse ich mir automatisch durch mein Textverarbeitungssystem generieren. Damit ist der Fall erledigt, brauche ich mir keine Gedanken drüber machen, sondern wir haben es hier mit einem sehr komplexen Dokument zu tun und mit einem sehr dynamischen Dokument. Das heißt, dynamisch heißt an der Stelle, dass in vielen Abschnitten permanent Seiten entnommen werden und Seiten hinzukommen. Das heißt, von diesem Gesichtspunkt aus haben wir überhaupt kein konsistentes Inhaltsverzeichnis, auch nicht über eine kürzere Zeit hinweg, sondern im Prinzip ist es fast oder scheint es fast unmöglich, ein in sich stimmiges Inhaltsverzeichnis überhaupt zu generieren. Damit das überhaupt klappt, greifen wir auf so etwas zurück, was wir in der Bibliothekswissenschaft schon sehr lange kennen, auf eine lose Blattsammlung. Lose Blattsammlungen sind Veröffentlichungen, gerade auch zum Teil wissenschaftliche Veröffentlichungen, die davon leben, dass Kapitel hinzukommen, dass Kapitel erweitert werden, dass Kapitel aus einem Werk auch wieder heraus verschwinden. Also kein stabiles Lehrbuch oder eine wissenschaftliche Veröffentlichung sind, sondern genau wie das Qualitätsmanagementbuch ein dynamisches Dokument sind. So, das ist natürlich gerade in der Vergangenheit wenn für einen gewinnorientierten Verlag ein sehr interessantes Geschäftsmodell gewesen, dass man Ergänzungslieferung für so ein lose Blattwerk macht, dass man dann vielleicht viermal im Jahr neue Lieferungen macht, die natürlich auch immer wieder bezahlt werden müssen, die dann aber zu diesen Veränderungen führen. Wir kennen das vor allen Dingen im juristischen Bereich, da muss das sein, weil die Rechtsprechung schreibt sich fort und der Gesetzgeber ist ja permanent aktiv. Das heißt, es gibt bezüglich der Kommentare von Gesetzen immer weitere Änderungen, aber auch in anderen Bereichen ist das denkbar. Und da hat sich natürlich dann eine Herangehensweise herauskristallisiert bezüglich des Inhaltsverzeichnisses, dass wir dort sagen, okay, wir nummerieren nicht wie üblich, nicht wie in Ihrer Bachelorarbeit, nicht wie in Ihrer Seminararbeit, nicht wie in Ihrer Masterarbeit, alles von 1 bis Ende durch, obwohl wir da ja auch schon einen Unterschied haben. Wenn Sie sauber wissenschaftlich arbeiten, müssen Sie ja den Anfangsteil, Inhaltsverzeichnisse, Tabellenverzeichnisse und so weiter, Titel römisch nummerieren und dann beginnen Sie weiter erst später mit der arabischen Nummerierung in der Einleitung. Aber auch das ist hier nicht gemeint, sondern wir werden hier eine kleinteiligere Nummerierung machen. Wir nummerieren jeden einzelnen Abschnitt, also jede einzelne Seite, die hier symbolisch dargestellt wird, ist auf dieser Abbildung, beginnen wir wieder mit 1. Damit haben wir zwar auch noch keine genaue oder ideale Nummerierung, aber wir haben zumindest die Nummerierung kleinteiliger gemacht und deswegen auch schon etwas stabiler gemacht. Und wir greifen erstmal vom Inhaltsverzeichnis auf die einzelnen Abschnitte zu und dann im nächsten Schritt können wir dann innerhalb der Abschnitte auf die Seitennummerierung zugreifen. Das ist das Erste, was man macht. Und das Zweite, was man natürlich machen muss in so einem Qualitätsmanagement-Handbuch, wenn permanent Seiten entnommen und hineingefügt werden, dass man irgendwie auf der jeweiligen Seite den aktuellen Stand dokumentiert. Also von wann ist denn diese Seite auch, dass man überprüfen kann oder die Möglichkeit der Überprüfung hat, dass wir aktuell sind mit der Dokumentation, auf die wir gerade zugreifen. Also auch das kennen wir von den lose Blattsammlungen. Da wird eben auch unten in der Fußzeile in der Regel eingedruckt oder ist dann aufgedruckt, auf welche Ergänzungslieferung von welchem Jahr es sich handelt. So können wir also relativ schnell überprüfen, ob wir beide, wenn wir über einen Abschnitt kommunizieren innerhalb des Unternehmens, ob wir beide den gleichen Stand haben und B, ob wir vielleicht den neuesten Stand schon eingepflegt haben oder nicht eingepflegt haben. Also das ist sehr leicht möglich darüber. Und da sehen wir nochmal, warum wir eigentlich vielleicht auf eine digitale Lösung dabei zurückgreifen müssen. Also auch das Inhaltsverzeichnis liegt das natürlich nah von der Komplexität her. Wichtig ist also, dass wir, und das ist nur die allgemeine Anforderung, an Qualitätsmanagementbücher, dass wir eine klare, verständlich und konsistentes Inhaltsverzeichnis aufbauen. Und in der Praxis ist es natürlich so, dass in ein gut gestaltetes Inhaltsverzeichnis natürlich so dann erst funktioniert, wenn wirklich der jeweilige Mitarbeiter schnell und einfach das findet aus dem Qualitätsmanagement-Handbuch, was er genau sucht. Der dritte Abschnitt sind die einführenden Seiten. Dort sollten nochmal allgemeine Informationen zu dem jeweiligen Unternehmen, zu der jeweiligen Organisation stehen. Ein paar Mindestangaben, Umsatz, vielleicht ein paar Zahlenwerte zu dem Unternehmen, zu der Organisation. Man sollte aber auch vielleicht schreiben, wo kommt das Unternehmen her? Was macht das Unternehmen? Das kann sich ja im Laufe der Zeit auch sehr massiv gewandelt haben. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer Mannesmann. Mannesmann, wer noch etwas älter ist, kennt vielleicht das vom Mobilfunk D2-Netz, heutzutage Vodafone. Aber Mannesmann ist eigentlich ein sehr, sehr altes Unternehmen, haben mal Röhren hergestellt, nahtlose Röhren, die gerade auch für eben Pipelines und Ähnliches sehr gut einsetzbar sind. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie kommt man eigentlich von Röhren auf Mobilfunk? Es ist alles was mit Infrastruktur und diesen Hintergrund muss man natürlich verstehen, sogar vielleicht die Tragik in einem Unternehmen, weil Mannesmann sich mal entschlossen hat, in den Infrastrukturbereich der Mobiltelefone einzusteigen, ist genau dieser Teil dann später aufgekauft worden und der Name Mannesmann sogar verschwunden im Bereich der Röhren. Das ist, wie gesagt, ein Unternehmen, was schon in der Kaiserzeit existiert hat. Das ist also wichtig, dass man vielleicht auch den Hintergrund versteht, warum, woraus hat sich eigentlich ein Unternehmen entwickelt, und das kann hier auch in diesem Abschnitt skizziert worden sein. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal vielleicht ein paar allgemeine Hinweise auf das Management-Handbuch als solches hier zu geben an dieser Stelle. Vierter Abschnitt, Politik und Ziele des Managementsystems. In diesem Abschnitt sollen die Qualitätsziele des jeweiligen Unternehmens beschrieben und erläutert werden. Das ist zweifach gemeint. Zunächst sollte erstmal beschrieben werden, wie Ziele überhaupt erzeugt werden, wie man Ziele findet, wie man Ziele zu Zielen kommt, der Weg, die Vorgehensweise dahin. Und dann sollten im zweiten Schritt auch die wichtigsten Ziele eines Qualitätsmanagementsystems an dieser Stelle im Qualitätsmanagement-Handbuch zu finden sein. Fünfter Abschnitt, Beschreibung der Elemente des Managementsystems. Das ist hier eine variable Position. Im Prinzip sind das so viele Abschnitte, so viele Elemente eines Qualitätsmanagementsystems man tatsächlich auch einsetzt. Was mit einem Element gemeint? Mit einem Element sind bestimmte Methoden, bestimmte Werkzeuge gemeint. Das bekannteste ist das Qualitätsaudit. Das Auditieren wäre also so ein Element, was dann komplett beschrieben werden muss. Und darüber hinaus, zum Beispiel das Review, was wir schon hatten, wäre ein weiteres Element und so fort. Jedes Element wird an dieser Stelle beschrieben und ist sozusagen auch der Kernbereich des Qualitätsmanagementsystems. Und auch diese Beschreibung dieser Elemente sollte natürlich immer im Einklang mit der jeweiligen Qualitätsmanagementsystemnorm sein. Also gerade vor allen Dingen mit der ISO 9001, in der Norm, gegen die zertifiziert werden sollte. Aber natürlich auch die Hilfestellung aus 9004 können hier gern herangezogen werden. Und dann gibt es noch drei Bereiche, die sind in dieser Norm als optional bezeichnet worden, aber zumindest der Bereich Begriffe, der Abschnitt Begriffe, hier optional als sechster Abschnitt bezeichnet, ist doch so wichtig, denn man sollte immer in einem Qualitätsmanagement-Handbuch die wichtigsten Begriffe, die gerade spezifisch sind für das jeweilige Qualitätsmanagementsystem, aufnehmen. Wir haben einen Grundkanon an Begriffen, sicherlich der auch in der Normwelt definiert worden ist, der in der ISO 9000er Normreihe definiert worden ist, an Begriffen. Was ist Qualität? Was ist ein Qualitätsmanagementsystem? Was versteht man unter Qualitätsmanagement? Was heißt zum Beispiel auch Qualitätssicherung? Aber darüber hinaus gibt es natürlich in den jeweiligen Unternehmen, in den jeweiligen Organisationen eine Vielzahl von spezifischen Begriffen, die auch nur in diesem Unternehmen gültig sind, die also überhaupt keine Allgemeingültigkeit haben. Also das ist ganz klar, dass sie immer in einem Unternehmen eine spezifische Sprachwelt haben, in die sie erstmal hineintauchen müssen, wenn sie neu in ein Unternehmen kommen, die sie erstmal verstehen müssen, die sich hier auch über lange Zeit herausgebildet hat. Denken Sie auch gerade an Abkürzungen, zum Beispiel wenn Sie zur VW gehen in Wolfsburg, dann werden Sie mit mächtigen Schlangen an Abkürzungen bombardiert werden, oder denken Sie auch daran, wie man vielleicht bestimmte Computerbefehle durchgeben musste. Also ich erinnere mich an meine Zeit lang her, wahrscheinlich wird das auch nicht mehr so verwendet, aber bei Siemens, wenn man eine Befehlsfolge diktieren sollte, dann musste man dann auch ein Backslash eingeben, so wird es heute wahrscheinlich bezeichnet, aber damals hat man das versucht, noch deutscher auszudrücken und hat schräger gesagt. Und keiner kann natürlich verstehen, oder man muss wissen, oder man muss nachschlagen können, dass mit schräger Backslash gemeint ist. Also sowas wäre auch vielleicht eine typische Angelegenheit, um in Begriffen aufzunehmen. Begriffe heißt also, dass man die Begriffe aufführt, dass man versucht, auch immer genau diese Begriffe, die dort zu finden sind, verwendet, und dass man auch eine Begriffsbestimmung bekommt, wenn man nicht gerade weiß, worum es sich handelt. Und gegebenenfalls vielleicht auch noch eine Abkürzung für diese Begriffe. Dann eine weitere optionale Möglichkeit ist der Abschnitt 7, Benutzerhilfe. Das ist sozusagen, wie wir das aus guten IT-Programmen kennen, dass es vielleicht ein Manual gibt, ein Benutzerhandbuch gibt, eine Online-Benutzerhilfe gibt. Genau so etwas kann man hier auch einführen in einem Qualitätsmanagement-Handbuch, darin enthalten sein kann. Auch ein Stichwortverzeichnis ist ja häufig sehr hilfreich. Überhaupt vielleicht eine grundlegende Beschreibung der Struktur eines Qualitätsmanagement-Handbuchs und vielleicht unter Umständen sogar auch noch eine kurze Zusammenfassung eines jeglichen Abschnitts von einem Qualitätsmanagement-Handbuch. Also das wäre auch optional hier vorzusehen. Und der letzte optionale Teil ist der Teil 8. Ist der Anhang, dass wir also, das ist immer auch schon seit langem in Qualitätsmanagementsystemen vorgesehen, dass wir Daten und weitere Dinge, auch vielleicht weitere Normen, weitere Beschreibungen, weitere Hilfsmittel anhängen können, auf die wir dann gegebenenfalls verweisen können, aber die nicht eigentlich zum Kern des Qualitätsmanagement-Handbuchs bekommen. So dass wir so insgesamt also eine Gliederung eines Qualitätsmanagement-Handbuchs haben, die so generisch ist, dass sie auf jedes Unternehmen anwendbar ist und dann natürlich individuell umgesetzt werden muss. Und gerade im Bereich der Elemente, das ist der flexibelste Bereich, da kann man sich profilieren, da kann man sozusagen sein Qualitätsmanagement-Handbuch ganz stark individualisieren.